auch nicht gut rechnen können, die auch nicht so gut reden können, die holen plötzlich eine Trompete aus ihrem Koffer und spielen Trompete. Und wir kamen immer wieder zur Schlussfolgerung, dass alle Kinder und auch, wenn wir dann auch genauer hinschauen, alle Erwachsenen sich irgendwo voneinander unterscheiden. Und manchmal ärgert es die Kinder. Warum kann ich nicht genauso gut Mathe wie er? Und dann heißt es, warum kann ich nicht genauso gut die Grammatik regeln wie sie? Ja, und dann sitzen wir da und dann sage ich denen, ja, stellt euch jetzt mal vor, jeder könnte genauso sprechen wie du. Jeder könnte genauso rechnen wie du, genauso weit springen, laufen, Trompete spielen. Alle können genau dasselbe, genauso wie du. Und ich kam mit den Kindern zusammen, selbst auch das erste Mal auf diese Überlegung. Also das war nicht etwas, was ich von langer Hand geplant hatte. Wir saßen da so und dann wurden wir uns ziemlich schnell einig, das wäre ganz schön langweilig. Stellt euch das mal selber vor. Ja? Ranti Deva wäre genauso wie Param Shreya. Ja? Exakt. Ja? Dann sagt Silke, Ranti Dev gibt die Lecture. Ja, aber wir hatten letzte Woche Param Shreya und der macht genau dasselbe. Ja? So. Also ihr wisst, wo die Reise hingeht. So, und dann war die nächste Frage, warum sind wir eigentlich alle so unterschiedlich? Und macht es eigentlich Sinn, sich darüber zu ärgern? Ich hatte ein Mädchen, sie hieß Melissa. Sie war kurdisch, Melissa, heißt Blume auf Deutsch. Melissa hatte überall eine 5. Sie hatte in Mathe eine 5, sie hatte in Deutsch eine 5. Überall. Manchmal treffe ich sie heute, das ist dann schon Jahre später, und wir lachen immer über einen Running Gag. Wie oft habe ich ihr erklärt, wie man sehr schreibt? S-E-H-R. Sehr gut. Montag schreibt sie sehr S-E-E-R. Ich erkläre es ihr. Melissa. S-E-H-R. Ah ja, genau. Dienstag kommt sie wieder. Sie schreibt S-E-R. Ich sage Melissa, es heißt S-E-H-R. Mittwoch. S-E-E-H-R. So, und wenn wir Glück haben am Freitag, ja, denkst du hast es geschafft. Dann kommt wieder der Montag. Und das Ganze geht von vorne los. So. Aber Melissa war die Schülerin, die Tür ging auf morgens und Melissa strahlte über beide Ohren. Sie strahlte jeden an. Wenn ich sogar mal schlechte Laune hatte, ich sah Melissa, sie strahlte mich an. Da kann man nicht mehr schlechte Laune haben. Und das war jeden Tag so. Und dann habe ich zu Melissa am letzten Schultag gesagt, Melissa, wenn es die Note für sympathisch und für nett sein gäbe, dann hättest du immer eine 1+. So. Die nächste Frage war dann, warum ist das so? Und dann haben wir auch wieder philosophiert. Und ich habe denen gesagt, ihr wisst ja, ich glaube an Gott. Müsst ihr jetzt nicht auch? Ihr müsst, wenn ich 2+2 sage, das muss 4 sein. Da gibt es keine Diskussion. Aber ob ihr an Gott glauben könnt oder müsst oder wollt, das ist euch freigestellt. Aber ihr wisst es, dass ich an Gott glaube und ich glaube, dass Gott das so gemacht hat, dass jeder anders ist. Ja. Wie seht ihr das? Wärt ihr da meiner Meinung?
Ja.
Und tatsächlich, wenn man in den Vaishnava-Schriften schaut, Srimad Bhagavatam, gibt es den 10. Kanto, dann stellt man fest, dass Krishna verschiedene Kuhhirten Freunde hat, die alle auch unterschiedlich sind. Da sind welche bei, die wollen Krishna immer dienen, die wollen seine Lotusfüße massieren. Oh, bist du ein bisschen müde geworden? Krishna, setz dich hier an den Baum, lehn dich an, wir massieren ein bisschen deine Füße. Dann gibt es andere Freunde, die sagen, Krishna, was sitzen wir hier rum? Auf zum Reiterkampf, ich fordere dich heraus. Gibt es so, dann gehen sie zum Yamuna-Fluss und sie kämpfen gegeneinander. Manchmal verliert Krishna sogar. Und dann gab es einen, der hieß Madhu Mangala, ein Brahmana, Sohn, also ein Sohn von Brahmanas. Und der liebte Süßigkeiten. Ja. Und wir kennen bestimmt auch jemanden in unserem Bekanntenkreis, vielleicht sind wir es sogar selbst, die gerne Süßigkeiten essen. Ja. Und immer wenn irgendjemand eine Süßigkeit auspackte, dann fing der Madhu Mangala so an, gibst mir schon was ab, oder? Hattet ihr auch solche Schulfreunde, die immer so geguckt haben, na, was holen die jetzt aus dem Schulranzen raus? Ne? Und dann haben sie so versucht, dich zu bestechen. Okay. Also das gibt es alles auch bei Krishna. Krishna hat nicht einen Freund, der genauso ist wie der andere. Und es heißt auch, dass die Kuhhirtenmädchen, die sind auch unterschiedlich. Ja. Da gibt es, nähern wir uns unserem Thema, da gibt es einen, genau das, ich will das mal anders aufrollen. Heute gibt es so eine Streiterei, das fällt mir schon seit einigen Jahren auf. Links ist gut, rechts ist doof. Und dann kommen die anderen, nein, rechts ist gut und links ist doof. Ja? So, ich glaube, man braucht nur die Tür aufmachen und das geht schon los. Ne? Ja. Aber lustigerweise, das hat mir neulich ein Devoti erklärt, ja, warum, Shreya, was machen wir uns verrückt? Das gibt's auch in der spirituellen Welt. Ich so, was? Oh nee, bitte nicht. Nein, nein, nicht so, wie du das jetzt denkst, nicht so nervig, sondern es gibt einen linken Gopi-Flügel und es gibt einen rechten Gopi-Flügel. Ja. Ich weiß nicht, wer links und wer rechts ist. Vielleicht auch ganz gut so, aber weiß man sowas? Radharani ist auf jeden Fall die Anführerin eines dieser Flügels. Links oder rechts?
Sie steht rechts von Krishna.
Okay. Könnte ein Hinweis sein. Ja, genau. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Gopis, die Anführerin heißt Chandravali. Und die finden sich auch gegenseitig doof. Ja? So. Und wie Jaigora Prabhu mir eben schon ins Ohr geflüstert hat, die von Radharani, die sind ein bisschen frecher, ein bisschen dominanter, kann man sagen. Ne? Bisschen, die sind vielleicht so transzendental zickiger. Ja, also wir kennen alle so, besonders wenn Mädchen so ein bisschen zickig sind. Ja? Wer kennt mindestens ein zickiges Mädchen? Und das sind natürlich nicht wir selbst. Auf jeden Fall, das hat ja manchmal auch was Sympathisches, oder? Es ist ja nicht immer unsympathisch, wenn Mädchen ein bisschen so, dann, man muss manchmal ein bisschen lachen, so, wenn Mädchen zickig sind. So. Ja, und die andere Gruppe, die sind nicht so zickig. Also transzendental zickig. Okay. Ja. Und so habe ich gedacht, man sieht es auch in der Welt, es gibt so verschiedene Mentalitäten. Zum Beispiel die Menschen im Norden, die sind ein bisschen kühler. Und die Menschen im Süden sind ein bisschen mehr Feuer. Wenn ein Schwede telefoniert, dann telefoniert er so. Wenn ein Italiener telefoniert, so. Wenn ein Inder telefoniert, okay. Also Nord, Süden, und dann gibt es auch, wenn wir schauen, manchmal so Unterschiede zwischen Westen und Osten. So. Interessantes Thema. Ich will nicht zu tief da reingehen. Aber ihr wisst sicher, wie das Wort Hinduismus entstanden ist. Wer weiß nicht, wie so das Hinduismus heißt? Okay. Okay. Gut. Also, ganz kurz, da gibt es einen Fluss in Indien, der heißt heute Indus. Der hieß früher?
Sindhu.
Ganz laut.
Sindhu.
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 Genau. Und zwar ungefähr so, ich glaube, er ist schon in Pakistan. Auf jeden Fall so da, Indien, Pakistan. Ist er schon ganz
in Pakistan? Nicht ganz in Pakistan.
Okay. Ein bisschen vielleicht?
Ja.
Ein bisschen Pakistan, ein bisschen Indien?
Ja.
So, dann, die Perser, sie hatten ein Problem mit dem S von Sindhu. Und wir haben gesagt, wir tauschen das einfach mit einem H aus, Hindu. Ja. Alles, was hinter dem Fluss läuft, das sind die Hindus. Ein bisschen... Oder die sind total toll, ne, hinter dem Fluss. Und dann kamen die Griechen, Alexander der Große, von dem werde ich auch gleich noch sprechen. Er kam so hin, wir wollen da hinter dem Fluss. Oh, ihr wollt zu den Hindus. Zu den was? Zu den Hindus. Hindus, nein, Hindus. Und so wurde aus Hinduismus oder Hindu wurde Indien. Weil die Griechen konnten das H nicht aussprechen. Die haben es einfach weggelassen. Das sehen wir auch. Wir haben das Land Spanien. Als die Römer da dort noch die Beherrscher waren, da hieß das Hispania mit H. Und die Spanier hatten da irgendwie keine Lust zu. Die haben das weggenommen. Dann hieß es Espania. Das ist meine Theorie. Vielleicht, Jessica kann mich vielleicht korrigieren, sie kann fließend Spanisch. Dann die Deutschen, die hatten weder auf das H Lust, noch auf das I oder E. Die haben einfach gesagt, wir verstehen sowieso nur Spanisch. Für uns ist das Spanien. Genau. So was Ähnliches lief dort. Alexander der Große, er war ein großer griechischer Feldherr und er rückte mit seinen Armeen durch Persien, sie eroberten Persien. Und was Alexander dem Großen auffiel, je mehr er nach Osten kam, desto ehrerbietiger wurden die Menschen. Als er seine ersten Schlachten gewann in Griechenland, da haben die Gegner, die verloren hatten, dann die Schwerter weggeworfen. Okay, du bist unser neuer König. Alles klar, gut. Haben wir verstanden. Ja. Als er nach Persien kam und dort die ersten Schlachten, da haben die dann so gemacht. Oh, großer neuer König. Du bist unser neuer König. Wir haben verloren. Du bist der neue Herrscher. Dann kam er nach Indien. Da sind die dann richtig auf den Boden gegangen. Ja? Und Alexander dachte so, das gefällt mir. Das gefällt mir. Je weiter ich nach Osten komme, desto mehr haben die mich so, oh Maharaja. Und er drehte sich zu seinen eigenen Generälen um, so heißt die Legende, und sagte, eigentlich würde ich das gut finden, wenn ihr das auch alle so macht. Das sollte ab heute der neue Standard werden. Überall, wo ich hinkomme, der große Alexander, da sollten die Leute auf die Knie gehen, mindestens auf die Knie. Ja? Und am besten mit dem Kopf noch den Lehm eindrücken. Und die Griechen, die mit Alexander Schlacht nach Schlacht, Seite an Seite gekämpft haben, viele Narben davon getragen, die haben gesagt, Alexander, cool it. Cool it. Kühl das. Komm mal runter. Wahrscheinlich kommt von dort der deutsche Satz, da muss jemand mal vom hohen Ross wieder runterkommen. Aber Alexander bestand darauf. Nein, ihr müsst es auch, ihr müsst das lernen. Lernt es dem Herrscher, eure Ehrerbietung zu erweisen. So, ich war persönlich nicht selbst dabei, aber es heißt, dass irgendwann wurde es den Griechen zu viel und eines Nachts oder eines Morgens fand man Alexander noch in recht jungen Jahren tot in seinem Zelt. Irgendein General hat sich mit anderen Generälen verbündet, denen ist die Hutschnur gerissen und die haben dann gesagt, dass wir müssen diesem Wahnsinn jetzt ein Ende setzen. Ja, da möchte ich euch noch einen lustigen Bericht von His Holiness Devamritaswami mal erzählen. Devamritaswami ist ein Sannyasi in der ISKCON, du hattest recht viel mit ihm zu tun.
Ja, Kopenhagen. Dänemark schon, ja.
Und er hatte uns mal besucht, das ist schon 20 Jahre her. Und er sagte, ja, ich kam aus Australien und ich habe eine Europatour gemacht. Und meine erste Station, ich kann mich nicht erinnern jetzt, es war entweder Moskau oder Kiew, eins von beiden. Dann ist er nach Warschau, das war seine nächste Station, Warschau. Und dann war seine nächste Station Frankfurt. Und er hat E-Mails bekommen von den Devotis aus Kiew-Moskau, von den Devotis aus Warschau danach und E-Mails aus Deutschland. Und zwar ging es darum, wie sie ihn vom Flughafen abholen. Und ich habe mir das damals notiert, was die geschrieben haben in der E-Mail. Und ich denke, ihr findet das vielleicht auch komisch. Und zwar in Moskau oder Kiew bekam Devamritaswami also ein paar Tage vorher eine E-Mail, wie er dort abgeholt wird, auf was er achten soll. Sehr verehrter Swami Maharaj, bitte akzeptieren Sie unsere achtungsvollen und demütigen Ehrerbietungen. Alle Ehre sei Srila Prabhupada, unserem geliebten Gründer Acharya, der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Wir freuen uns, dass Sie mit Ihren Lotusfüßen unseren russischen oder ukrainischen Boden heiligen und bitten Sie, Ihren transzendentalen Koffer zum Gate 7 zu bringen. Dort wartet ein Fahrzeug auf Sie und der Chauffeur wird Ihre Heiligkeit dann zum Tempel fahren. Wir hoffen, Sie haben eine wunderbare Flugreise und wir wünschen Ihnen beste Gesundheit. Okay. Dann bekam er eine E-Mail aus Warschau. Lieber Maharaj, bitte akzeptieren Sie unsere Ehrbietung. Jai Srila Prabhupada. Es ist uns eine Freude und Ehre, dass Sie Polen besuchen kommen. Bitte bringen Sie Ihren Koffer zum Parkplatz 3. Dort wird ein Fahrzeug auf Sie warten und Sie zum Tempel fahren. Wir hoffen, Sie haben eine gute Flugreise. Frankfurt. Lieber Maharaj, Pamho AGTSP. Das klären wir gleich. Wir freuen uns über deinen Besuch. Bitte Koffer direkt zum Eingangsbereich bringen. Fahrer wartet dort und bringt dich zum Tempel. Wünschen guten Flug. Er hat mich die E-Mail so vorgelesen. Wer weiß nicht, was Pamho AGTSP ist?
Ich kann nur ahnen, was es ist, aber ich kenne mich in Deutsch nicht so gut aus und übersetzen dieses, was im Russischen war, auf Deutsch ist für mich schwer.
Aber ich glaube, du hast die richtige Ahnung. Ja. Was könnte es sein?
Ja, was aus Moskau oder Ukraine am Anfang.
Genau.
Wir verneigen uns. Ja, und so.
Genau. Also Pamho heißt, please accept my humble obeisances. AGTSP, All Glories to Srila Prabhupada. Ich mache es auch oft. Pamho AGTSP. Sonst, manchmal hat man das Gefühl, wenn man das alles geschrieben hat, dann kommt man gar nicht mehr zu der eigentlichen E-Mail. Ja, also, ich finde das interessant. Verschiedene Mentalitäten. Und ich möchte zu allerletzt nur einen Ausschnitt aus der Bhagavad Gita, aus der Erläuterung lesen, nämlich 3.3. Ich schaue mal auf die Uhr, bin ich schon weit über die Zeit?
Nein, noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde hast du noch auf jeden
Fall. Ah, okay. Dann kann ich ja gleich nach meiner Einleitung mit meiner Lecture beginnen. Gut, also Bhagavad Gita 3.3, da sagt, lass mich kurz schauen, da gibt es eine Stelle relativ in der Mitte von der Erläuterung, vielleicht findet ihr sie. Da geht es so los: Daher sind beide Formen von Yoga genau wie Religion und Philosophie. Wenn ihr das gefunden habt, sagt Bescheid. Therefore, irgendwas. Wie sieht es in der russischen Sprache aus? Ja, okay. Ich lese es einmal auf Deutsch und dann hören wir es einmal auf Englisch und einmal auf Russisch. Dann geht es tiefer rein für uns alle. Ja? Vielleicht noch auf Hindi? Mal gucken. Okay, ich lese mal vor. Daher sind beide Formen von Yoga, genau wie Religion und Philosophie, voneinander abhängig. Religion ohne Philosophie ist Sentimentalität und zuweilen sogar Fanatismus. Wohingegen Philosophie ohne Religion nichts weiter als mentale Spekulation ist. Ja, so viel. Ist Englisch?
English. Therefore, both the yogas are interdependent, as religion and philosophy. religion without philosophy is sentiment, or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation.
Okay.
В сущности, оба этих метода йоги взаимозависимы, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или же даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений.
Also ich kann mir vorstellen, dieser Satz wird irgendwann zu den berühmten Zitaten berühmter Leute gehören. Es geht schon in die Richtung, wir kennen so berühmte Zitate. Ja.
Ora et labora.
Genau. Ora et labora. Ja. Oder Albert Einstein sagte einmal, die Dummheit der Menschheit ist grenzenlos und das Universum ist grenzenlos. Wobei er sich beim zweiten nicht ganz sicher sei. Ich kann mir vorstellen, das, was Prabhupada hier sagt, wird vielleicht in 20, 30 Jahren zu bekannten Zitaten gehören. Ja, warum finde ich das interessant? Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Zum Beispiel von zehn Männern gibt es ein oder zwei, die gerne nähen. Normalerweise Männer nähen nicht so gerne oder stricken. Das machen die Frauen.
Aber in Indien ist anders, da nähen die Männer.
Okay. So, und sagen wir mal, von 10 Frauen arbeitet höchstens eine auf einer Bohrinsel in der Nordsee.
In Russland ist es auch anders.
In Russland arbeiten Frauen auch auf Bohrinseln.
Nicht glauben.
Die kochen, dass, wenn die Männer zurückkommen, haben sie Essen auf dem Tisch. Auf jeden Fall sind wir uns einigermaßen einig. Das ist nicht politisch korrekt, was ich gerade gesagt habe. Wie kann man sowas sagen? Sehr rechts. Ja. Aber wenn wir wirklich genau hinschauen, von 10 Männern, wenn wir Glück haben, arbeitet ein Mann in einer Häkelwerkstatt und häkelt. Und dasselbe mit der Bohrinsel. Aber es kommt vor. Wir wollen auch jetzt nicht sagen, dass sowas nicht passieren kann. Ich habe einen Freund, der kommt aus Persien. Persien ist so, denkt man so ein bisschen, die Männerrollen und die Frauenrollen sind ein bisschen klarer definiert als in Deutschland. Aber er sagte, in meiner Podcast-Sendung sagte er zu mir, alle haben es gehört, ihr könnt es euch anhören, Paramshreya, ich glaube, ich war im letzten Leben eine Frau. Ich muss im letzten Leben eine Frau gewesen sein. Wirklich? Ja, ich koche gerne, ich putze gerne, auch das Badezimmer. Ich mache so gerne sauber, ich nähe gerne, ich bastel gerne so mit irgendwelchen Papiersachen. Ich muss im letzten Leben eine Frau gewesen sein. Und er war total begeistert. Ja, also mit anderen Worten, nichts ist gegen Ausnahmen einzuwenden. Aber, und da komme ich jetzt auf diese Erläuterung, ich würde sagen, im Osten ist man religiöser und im Westen ist man nachdenklicher. Ja? Gibt es Ausnahmen? Also wenn einer von euch sagt, trifft auf mich überhaupt nicht zu, dann gehört ihr zu den Ausnahmen. Aber zum Beispiel habe ich gehört, in der Ukraine, da gibt es so Klöster, die sind so unter der Erde, so Höhlen. Und da sind so Mönche immer noch und beten den ganzen Tag. Also sehr asketisch. Ich weiß nicht, wo ihr sowas in Westeuropa findet.
Also in Spanien gibt es solche Klöster, aber fast leer.
Fast leer. Ja. So. Dann auf der anderen Seite, der Westen ist bekannt, Westeuropa, für seine Philosophen und für das Zweifeln. Alles wurde irgendwann angezweifelt. Descartes zum Beispiel hat alles angezweifelt. Was ist, wenn das alles gar nicht existiert? So weit ging es bei Descartes. Und er kam zu dem Punkt, okay, aber irgendwo muss ja meine Ausgangsposition sein. Was ist sie? Ah, dass ich gerade grübel. Das ist eine Tatsache. Ich grübel gerade. Ich denke, also bin ich. Vielleicht gibt es sowas in Osteuropa auch, aber es ist mir nicht viel bekannt. So. Prabhupada sagt hier, wenn du nur noch grübelst, geht der Schuss irgendwann nach hinten los. Ja? Und wenn du nur noch religiöse Regeln praktizierst oder Askese ausübst, aber nicht mehr nachdenkst, warum mache ich das, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Und Prabhupada sagt, beides muss sich ergänzen. Der Grübler muss auch mal nach Osten schauen. Vielleicht sollte ich einfach mal Gott als eine Autorität akzeptieren und es nicht so kompliziert machen. Und der Mensch im Osten sollte vielleicht hin und wieder denken, vielleicht sollte ich mehr darüber nachdenken. Warum mache ich das? Ja. Okay. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ich habe hier nichts Skandalöses gesagt. Sonst sagt Bescheid. Gibt es dazu Fragen oder Kommentare, Einwände, Proteste? Heißt Stille total einverstanden oder heißt es genau das Gegenteil? So absurd, was dieser Aram Schreer da gesagt hat. Mir fehlen die Worte. Wir sind geschockt.
Also für die Skandale bin ich zuständig, keine Sorge. Wir hatten jetzt eine Diskussion in Hannover und ich hatte tatsächlich Menschen mit indischem Background gefragt gehabt, was sie interessiert. Und sie sagten, sie nehmen an den, ich sage jetzt mal in der Religion, an den Riten teil. Ihr könnt mich gerne korrigieren, das ist wichtig. Ja?
Ich übersetze.
Ja, okay. Und er hatte beklagt gehabt, auch seine eigenen Kinder lernen zwar die Tänze, ja, lernen sich auszudrücken im Spirituellen oder im Religiösen, aber sie haben nicht den Kern. Es sind eher die Riten, die sie zusammenführen. Aber es ist kein Kern da. Und die Deutschen in Hannover sind meistens ältere Devotis, wo sind die Jüngeren geblieben? Ja, warum kommen sie nicht? Weil werden zu wenige Fragen gestellt, wird zu wenig diskutiert. Es ist ein sehr bunter Haufen. Ja? Und auch die Ukrainer bringen neues Blut rein, sind sehr engagiert. Aber es ist sehr schwer, diese Sprachbarriere manchmal zu durchbrechen und den anderen auch überhaupt zu verstehen. Und das ist so, das hast du aus deinem Vortrag herausgehört, ja, dass es sehr schwierig ist, miteinander zu kommunizieren, umzugehen in einem solchen, ja, ich sag jetzt mal Vielvölkerstaat. Ne? Wir haben ja hier auch eine englische Übersetzung, wir haben Ukrainer hier, wir haben Deutsche hier. Es ist manchmal sehr schwierig, miteinander umzugehen, es ist auch gemeinsame Ziele zu definieren.
Haben das alle verstanden, was der... Also manchmal machen Menschen religiöse Dinge, aber wissen gar nicht mehr, wieso und warum. Da gibt es eine lustige Geschichte. Wenn man die einmal verstanden hat, dann weiß man, wo von Jens da gerade gesprochen hat. Es gab mal ein junges Pärchen, die sollten verheiratet werden. So, alles wurde vorbereitet für die Hochzeit. Und auch die Oma kam. Klar, war ja die Hochzeit ihrer Enkelin. Aber sie wollte ihre Katze nicht zu Hause lassen. Und so brachte sie die Katze in einem Korb mit, den man vorne auch, konnte man so eine Tür zumachen. Und alle saßen da und die Orgel spielte. Und dann sagte der Pastor, und nun erkläre ich sie zu, und in dem Moment ging irgendwie die Oma war aufgeregt und sie hatte den Katzenkorb nicht richtig unter Kontrolle. Die Katze sprang raus und lief genau durch den Pastor und den Ehepaar hindurch. Und alle so, und der Pastor so, zu Mann und Frau. Dann, dieses Pärchen wurde älter, sie bekamen Kinder. Die Kinder wurden älter, irgendwann sollten sie dann auch verheiratet werden. So. Ich sehe an einigen Gesichtern schon, die haben schon gecheckt, was jetzt gleich kommt. So, alles wurde vorbereitet und dann die Tochter, also die, Moment, also die, die damals verheiratet wurde, sie war schon die Mutter. Und sie sagte, und vergiss den Korb mit der Katze nicht. Ja? Und alle so, hä? Ja, und sorgt dafür, dass jemand diese Luke genau dann aufmacht. Wieso? Ja, das bringt doch Glück. So haben wir das schon immer gemacht. Das wurde auch bei meiner Hochzeit so gemacht. Und seitdem wurde im Dorf Hittfeld alle Hochzeiten so durchgeführt, oder? Also manchmal müssen wir am besten rechtzeitig, wenn dann die nächste Generation das auch macht und die da raus, dann erklärst du denen das. Du erklärst denen das. Ich habe da selbst Erfahrung mitgemacht. Du erklärst es. Nee, das ist nicht so. Das ist nicht in den Schriften zu finden. Und da gibt es auch keine logische Erklärung. Du kriegst es kaum mehr raus. Die Tochter hat es gemacht, die Mutter hat es gemacht, die Oma hat es gemacht, die Uroma hat es gemacht. Keine Chance. Ja. Deshalb am besten, dass wir unseren Kindern nicht nur den Tanz beibringen oder was immer es ist, sondern denen auch erklären, was sich dahinter verbirgt. Ich hatte euch ganz am Anfang von dem Schulseminar erzählt, berichtet. Beim ersten, vor 10 Jahren, war die Mischung Hälfte-Hälfte. 35 Mädchen, 35 Jungs. Und dann mit den Jahren wurde die Abteilung der Mädchen immer größer und die Abteilung der Jungen immer kleiner. Jetzt ist die Mischung ungefähr 50 zu 20. Ja. Und die Jungs haben eine größere Auswahl. Die machen dann so Tanzabende. Anyway. Aber für die Mädchen ist es nicht so schön, wenn dann zum Tanz aufgefordert wird. Und es sind 50 Mädchen und 20 Jungs. Wir haben das denn gemerkt, dass das weniger wird bei den Jungs. Und dann hatten wir einen Ishtagosti unter Lehrern, und wir waren die Religionsrepräsentanten. So, und dann, auf der einen Seite fanden die Lehrer das angenehm, weil, da kommen wir wieder zu unserem Thema, die Mädchen ein bisschen gehorsamer sind.
Ja.
Auch heute noch. Und die Jungs, wenn sie so in die Pubertät kommen, dann kann das sein, dass so dass der Junge mal für 2 Tage zum Punk wird. Ja? Und seine Grenzen versucht auszuloten. Und das kam auch auf diesen Seminaren. Wir kennen das so von der Klassenreise. Irgendein Junge macht so richtigen Blödsinn. So, die Lehrerinnen fanden das eigentlich angenehm. Aber dann haben wir gesagt, nein, das kann nicht die Lösung sein. Nachher haben wir 70 Mädchen und keine Jungs. Das kann die Lösung nicht sein.
So, und du meinst ein freiwilliges Seminar, die haben sich freiwillig.
Die müssen sich bewerben. Okay. Und meine Theorie ist, da kommen wir auch zu deinem Punkt, dass in der Schule schon das Thema Religion wird eventuell mehr mädchengerecht präsentiert und weniger jungengerecht. Was meine ich damit? Man kann so etwas im Kunstunterricht beobachten. Die Mädchen und Jungs kriegen eine Palette von Farben, Stiften, und dann sollen sie ein Bild malen in der Grundschule. Die sind vielleicht 7, 8 Jahre alt. Die Mädchen nehmen alle Stifte, den gelben, den grünen, den blauen, und malen ein Bild mit Schmetterlingen, Regenbogen, viele Farben. Und der Junge nimmt 2 Farben.
Schwarz und blau.
Welche?
Schwarz und blau.
Nein, schwarz ist richtig. Auch nicht.
Rot.
Rot. Rot. So. Mit Schwarz wird das Monster gemalt. Ja. Auf der anderen Seite mit Schwarz wird der Zombie gemalt. Der Zombie hat ein Schwert, wird auch mit Schwarz gemalt, und sticht dem Monster genau in den Bauch. Und dann kommt die rote Farbe. So. Also von 10 Jungs 8 malen so. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Dann kommen die Mädchen zur Lehrerin. Frau Schuster, schauen Sie mal, was ich gemalt habe. Jetzt ratet mal, wie Frau Schuster das Bild findet mit den Schmetterlingen, mit dem Regenbogen, ja, mit den Blumen, die Prinzessin, das Kleid von der Prinzessin. Wie findet Frau Schuster das Bild? Haribo! Dann kommt Lukas mit seinem Bild. Also, Frau Schuster, das ist das Monster. Er ist total enthusiastisch. Das ist der Zombie. Und Frau Schuster. Lukas, wir haben aber auch noch die grüne Farbe, die gelbe. Und muss da immer so viel Blut dabei sein? Nein, das ist eine Explosion. Okay, aber die ist auch rot. Jetzt stellt euch mal vor, nennen wir sie mal Erika. Erika geht 10-mal hintereinander mit ihren Bildern zur Lehrerin und Lukas geht 10-mal hintereinander innerhalb eines halben Jahres mit seinem Bild zu Frau Schuster. Was glaubt ihr, was psychologisch langsam passieren kann?
Ihr Junge hat keine Lust, Enthusiasmus wird runtergeschrieben.
Ja? Und nicht nur das, also Lukas verliert die Freude am Malen, den Enthusiasmus. Er denkt auch, vielleicht ist dieses Malen und dieses mit Kunst, vielleicht ist das so ein Mädchending. Jetzt kapiere ich, das ist ein Mädchending. Und vielleicht sogar peinlich, wenn ich jetzt male. Da haben Wissenschaftler Experimente gemacht. Die haben dann eine Klasse gesagt, so, die Lehrerin geht jetzt ins Lehrerzimmer. Ihr müsst euch jetzt eine halbe Stunde alleine beschäftigen. Aber wir haben tolle neue Buntstifte, ne? Und Papier. Ihr könnt alle ein Bild malen. Was passiert ist, alle Mädchen haben angefangen zu malen. Die Jungs haben die Stifte nicht mal mehr angefasst, sondern haben da Remi-Demi gemacht. Ja? Und waren total überzeugt, wir malen doch nicht, wir sind doch keine Mädchen. Ja? Und da war meine Überlegung, ich habe das noch nicht, da gibt es bestimmt noch Forschungsbedarf, aber der Religionsunterricht, Vaidyanatha Prabhu ist ja bei der Gestaltung der Religionsbücher mitwirkend. Das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema. Dass du da vielleicht mal.
Das ist ja so, dass also die gerade in der Grundschule sind fast alle Lehrkräfte weiblich. Und es hat auch systematisch Frauenförderung, Mädchenförderung stattgefunden. Er hat gesagt, ihr müsst was lernen, ihr müsst berufstätig werden, ihr müsst studieren. Und die Jungs werden also von diesen weiblichen Lehrkräften vernachlässigt. Das ist so, wie du gesagt hast. Ne? Es findet Mädchenförderung statt. Da sind einfach zu wenig Männer auch da, um die Jungs zu fördern, gerade in der Grundschule. In den weiterführenden Schulen ist ein bisschen mehr Männer, aber die Frauen sind auch da in der Überzahl. Und das Resultat ist, überall sind die Mädchen eigentlich besser. Ne? Im Berufsleben wird es dann wieder anders, weil also Frauen dann ja auch Familienpflichten haben, Kinder. So weiter, je höher du in einer Firma gehst, in der Rangliste, desto mehr Männer sind da. Ja.
Ein großes Thema können wir heute auch nicht komplett abschließen, aber ich glaube, wir müssen uns da als Gesellschaft, nicht nur als Hare Krishna-Bewegung, sondern als Gesellschaft Gedanken machen.
Jetzt habe ich doch eine Frage, und das kam auch so ein bisschen rüber bei dem Vortrag jetzt auch in dem Gespräch. Frauen werden sehr gefördert durch Kunst, Kultur, sagen wir mal so, ja. Was sind typische Männerthemen, wo Männer aufwachen und sagen, das interessiert sie jetzt?
Also eigentlich Kunst, du brauchst nur, so mache ich das, boah, ist der Zombie böse, ne? Boah, der sieht richtig böse aus. Du brauchst den Jungs das nur sagen, das ist eine tolle Explosion. Ne? Und dann fühlen sich die Jungs bestätigt. Und dann irgendwann, wenn die Jungs eine Neigung zu Kunst haben, dann kommt das ganz von alleine. Dann kommen so Künstler wie Monet und Van Gogh. Die haben ja nicht gedacht, Kunst ist ein Mädchending. Die hatten anscheinend Lehrmeister, die denen schon am Anfang gesagt haben, das ist gut, was ihr malt. Die haben das mit einer anderen Brille gesehen. Also auch mit Naturwissenschaften, da sind weniger Frauen. Und da hat man überlegt, ob man einmal nur Jungs Naturwissenschaft beibringt und dann nochmal den Mädchen, aber so wie die das besser verstehen. Solche Überlegungen gibt es.
Ja, das ist ja auch in der Politik so, wenn du dir den Bundestag anschaust, ne? Insbesondere die Grünen-Partei sind ja überwiegend Frauen, ne? Sehr viele Frauen, sehr viel mehr als jetzt. Und da sind in Themen wie Sicherheit, Häuslichkeit, und werden sehr stark betont. Heizung, dass wir es warm genug haben, all die Sachen, also die Haushalt, Privathaushaltsthemen. Und ja, auch da in der Politik. Hm.
Die Zeit ist um, ich wollte nur, dass das Thema Emanzipation, was auch in den Büchern von Srila Prabhupada und was wir bei, erfahren, bei euch, bei erfahrenen Devotees hören, dass die Ursache von Emanzipation viel tiefer ist. Das ist ja in Beziehung Mann-Frau. Wenn die Männer möchten leichte, intime Beziehungen, da kommen emanzipierte Frauen. Und die Emanzipation macht die Frauen nicht glücklich, und die Männer nicht glücklich. Und deswegen, was ist die echte Weiblichkeit und was die Frage auch gut war, was ist die echte Männlichkeit? Und die echte Männlichkeit ist ja im äußeren Bereich tätig sein und auch schützen können und angstlos sein, mutig sein, für die Welt was tun. Und das sind dann schon so größere Themen. Und da können wir ohne Krishna-Bewusstsein das nicht hinkriegen. Das kann man nur mit Gottes Bewusstsein. Deswegen sind die Bücher von Srila Prabhupada und Bhagavad Gita so wichtig. Und ich komme aus...
Diese Vielfalt, männlich und weiblich, ist ja eine Vielfalt.
Weil sagt man, Gott hat einen Menschen geschöpft, Frau, Mann und Frau. Ein Mensch ist Frau und Mann. Und wir haben ja zwei Hälften im Gehirn. Und die Frauen, bei Frauen ist mehr eine Hälfte tätig und bei Männern die andere. Aber wenn wir diese echte Weiblichkeit und Männlichkeit lernen, schon seit Erziehung sozusagen, dann kommt es zu Harmonie auch in Beziehungen.
Wir haben das ja schon bei Radha und Krishna. Ja. Radha und Krishna, Lord Chaitanya ist Krishna mit der Gemütsstimmung von Radharani. Das kommt alles von Gott. Und die Menschen heute denken, wenn wir Unterschiede entfernen, dann kommen wir endlich zur Harmonie. Es wird am Ende genau umgekehrt sein. Natürlich, zu viel Unterschied ist auch nicht gut. Wenn wir zu radikale Grenzen machen. Es muss etwas in der Balance sein. Ja? Ihr kennt dieses Yin und Yang-Symbol. Ich war heute bei Arash. Er hat in seinem Zimmer ein großes Yin und Yang. Ja, bei Yin und Yang, wir haben schwarz und wir haben weiß, aber in dem Weißen ist ein schwarzer Punkt. In dem Schwarzen ist ein weißer Punkt. Das heißt, es gibt auch immer Ausnahmen. Der Mann hat irgendwo eine weibliche Eigenschaft, was nicht verwunderlich ist, weil unsere Eltern ist Vater und Mutter. Irgendwas Weibliches ist in jedem Mann, irgendwas Männliches ist in jeder Frau. Das ist so wie der Punkt. Und das sieht dann immer, wie am Anfang beschrieben, das sieht. Das hat unglaublich viele Facetten. Das kann so aussehen, so aussehen. So, das heißt, der Unterschied muss irgendwie klar bleiben, aber da sind wir bei dem Thema Achintya Veda Aveda Tattva. Es darf nicht nur eins sein und es darf nicht nur verschieden sein, sondern es muss gleichzeitig eins und verschieden sein. Das ist die Herausforderung.
Prabhupada macht da in einer Erläuterung macht da eine Bemerkung, dass in religiösen Institutionen häufig die Frauen in der Überzahl sind. Zum Beispiel ganz besonders in Indien siehst du es auch in den Tempeln, dass die Frauen da an den Bhajan teilnehmen, die Vorlesungen anhören, während die Männer eigentlich so mehr am Rande stehen. So was sagt Prabhupada auch.
Weil Frauen haben diese, meine Theorie, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, eine Frau hat so ein Gefühl, dass sie schwächer ist. Zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger wird, kleine Babys hat, da gibt es nichts zu diskutieren. Eine Frau ist in einer sehr hilflosen Position. Das betrifft den Mann nicht so. Die Frau ist dauernd die Gefahr, dass sie in eine solche schwache Position kommt. Physisch ist sie auch schwächer. Und meine Theorie ist, ich meine sie auch in Prabhupads Büchern herauszulesen oder in den Veden, dieses natürliche Verständnis, dass es ein höheres, mächtigeres Wesen gibt, das ist für eine Frau leichter zu entwickeln. Und wenn man in einem männlichen Körper ist, das ist ja Purusha, dann kommt man schneller auf die Idee, ach, das mit dem Gott und so, ach, ich zeige euch jetzt mal hier, wer der King ist. Ja? Das ist, da ist der Mann anfälliger, so den Boss zu machen, und er schießt oft übers Ziel hinaus. Da sehe ich die Ursache, dass Frauen diese natürliche Neigung stärker haben, sich Gott hinzugeben. Können wir drüber nachdenken? Wir müssen das heute auch nicht alles klären. Das Thema Mann und Frau ist sehr schwierig. Ein Joke zum Schluss. Da kam... Wie war's? Ja. Da war ein Mann, er lief durch die Wüste und dann kam so ein Geist, so ein Flaschengeist, so ein Djinn. Da sagte ich, erfülle dir jeden Wunsch. Dann sagte der Mann, okay, ich verdurste hier in der Wüste, wenn du mir wirklich jeden Wunsch erfüllst. Baue eine Autobahn, mit der ich mit einem ganz schnellen Auto nach Hawaii fahren kann, um in einer Cocktailbar einen eiskalten Drink zu bekommen. Und dieser Gin sagte, hey, also, ich erfülle zwar einige Wünsche, aber das ist jetzt echt unrealistisch. Kannst du mir nicht irgendeinen anderen Wunsch sagen? Der Mann ein bisschen enttäuscht, schade. Die Zunge ist wirklich trocken. Ah, erkläre mir Frauen. Und dieser Djinn, okay, ich nehme mal Kontakt zum Bauunternehmen auf. Wir bauen gleich die Autobahn. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.
Das kann niemand. Das kann niemand.